Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert. Mein Name ist Kerstin Holz und ich darf alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Ausgabe anlässlich der WIN-Konferenz 2025 begrüßen, die in diesem Jahr unter dem Motto Navigating Tax Complexity stand. Wir wollen mittlerweile schon in schöner Tradition einen Überblick geben, welche Themen waren relevant. Wir nehmen einige Aspekte auf und schauen uns aber auch einige Themen an, die sich im Nachgang zu der WIN-Konferenz ergeben haben. Und ich darf zunächst Susanne van der Ham und Katja Weigert an dem Mikrofon willkommen heißen. Susanne ist Kollegin bei PwC, ist Partnerin in Düsseldorf im Transfer Pricing Team, aber heute hier zuallererst als eine der beiden WIN Germany Leiterinnen dabei. Du warst ja sozusagen mit Eva Greil Gastgeberin der Konferenz. Und dann darf ich auch noch Katja Weigert begrüßen. Sie ist eine der Leiterinnen der Regionalgruppe WIN Bayern und bei der Siemens AG in München in der Steuerabteilung tätig. Also schön, dass ihr beide heute von WIN dabei seid. Und ich möchte euch auch gleich bitten, mal mit einem Überblick über die Konferenz zu starten. Was hattet ihr so für Themen? Was war das Besondere? Ich konnte selber leider nicht bei der Konferenz dabei sein und bin schon ganz gespannt, was ihr so zu erzählen habt.
Dann möchte ich mich als erstes ganz herzlich bedanken für die Einladung zu eurem Podcast. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder berichten zu dürfen. Tja, was war das Besondere an der 5. WIN-Tax-Konferenz? Zuallererst natürlich wieder, dass trotz Streik wieder 340 Teilnehmende in Berlin mit dabei waren. Den Titel hast du ja schon gesagt, Navigating Tax Complexity. Und also das war das große Leitthema und es ist uns gelungen, eine ganz tolle Keynote-Speakerin zu gewinnen, und zwar die Frau Professor Veronika Grimm. Die hat unter dem Titel Wirtschaftswende oder weiter so eine wirklich inspirierende Keynote gehalten. Und mein Main Takeaway war, wir müssen dringend, schnell unnötige Überregulierung abbauen und Gesetzgebung, die nicht funktioniert, abschaffen. Also das waren für mich die Highlights.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und bevor wir zu den fachlichen oder dem fachlichen Programm kommen, wollte ich einfach nochmal auch erzählen, wie vielseitig eigentlich unser Programm war, was wir hatten. Also wir hatten sehr viel Wert auf Networking gelegt. Es gab am Vorabend einen Networking-Stammtisch. Und wir hatten diesmal auch ein sportliches Rahmenprogramm. Das heißt, als Teil der Konferenz haben wir Yoga-Sessions angeboten und es gab auch eine Laufgruppe und eine Spaziergruppe am Morgen. Also viel Raum für Austausch. Und was wir auch mit dabei hatten dieses Jahr das erste Mal, und das hat sich aus meiner Sicht auch sehr gut bewährt, wir hatten Poster-Sessions angeboten und da konnten Wissenschaftlerinnen, angehende Wissenschaftlerinnen, Doktorandinnen und Doktoranden ihr Programm vorstellen oder ihre Master-Thesis oder beziehungsweise ihre PhD-Thesis vorstellen und in die Diskussion kommen. Und das fand ich war unfassbar toll und war ein echt schöner Austausch. Neben den vielen Dingen, die wir da ringsherum gemacht haben, haben wir natürlich auch ein tolles fachliches Programm angeboten mit so ganz klassischen steuerlichen Themen. Also Konzernfinanzierung war dabei im Vergleich zwischen Deutschland und Österreich. Wir hatten natürlich Pillar 2 dabei, diesmal im Kontext von M&A-Transaktionen. Wir hatten Dispute Resolution dabei, was kann man da rein praktisch machen, was sind da praktische Erfahrungen, das waren praktische Session mit viel Austausch. Wir hatten aber auch wieder eigentlich nicht klassische Themen dabei, die man nicht so schnell auf so einer International Tax Konferenz findet. Und zwar ist das Thema Indirect Tax bei uns immer mit einer Session dabei, das ist auch schon gute Tradition, also wir haben immer einen Workshop zur Umsatzsteuer. Wir hatten diesmal auch das Thema Tax und ESG, wo wir auch Vertreter aus den drei großen Buchstaben I, S und G dabei hatten und dort diskutiert hatten. Und last but not least, was ich auch ein wirklich besonderes Thema fand, war das Thema Versicherung von Steuerrisiken. So, das war, wir haben ein ganz breites Portfolio, alles natürlich im internationalen Steuerrecht, aber ganz viele Diskussionsbereiche und Diskussionsthemen, die wir da angeboten haben.
Und das Besondere an den Themen, also das Besondere bei WIN ist, glaube ich, die Herangehensweise an den Themen. Die Themen, die Susanne gerade alle erzählt hat, waren alle Themen eines Workshops. Das heißt, da wurde wirklich mitdiskutiert. Und wir sind auch, in den zwei Workshops, in denen ich war, sind wir immer nicht zu Ende der Diskussion gekommen und mussten dann in die Pause gehen. Also es gibt immer gab acht Workshops, und was gerahmt wird, unser Programm durch zwei Panels. Und das erste Panel, das hat unmittelbar das Thema von Frau Professor Grimm aufgegriffen und war das Panel zur Steuerpolitik, Vereinfachung im Steuerrecht von den Expertenkommissionen. Und da wurden natürlich insbesondere die internationalen Aspekte angeguckt. Was wird vorgeschlagen von der Kommission bei der Hinzurechnungsbesteuerung? Dann hat Herr Fehling dazu beigetragen, was könnte man sich vorstellen, was sind die Schwierigkeiten? Dann gab es eine Unternehmensperspektive. Also es war wirklich hochinteressant. Und unser Abschlusspanel ging dann dazu, dass es um die Steuerfunktionen der Zukunft ging. Wie muss ein Steuerleiter in der Zukunft sein? Muss der ein Steuerberater sein? Oder wie gehe ich mit Fachkräftemangel um? Wie gehen wir bei uns mit KI um? Also es war rundum gelungen, würde ich sagen. Rundum gelungen ist aus meiner Sicht auch immer die Mischung, die wir auf unseren Panels und Workshops haben. Es sind immer Stimmen aus Wirtschaft, Politik und Beratung dabei. Und last but not least, WIN ist ja nichts Nationales. Also wir sind ja hier für WIN Germany. WIN ist ein internationales Netzwerk, und so hatten Eva und Susanne uns am Anfang damit überrascht, dass uns sogar die Chairwoman of Global WIN, die Anna Claudia Utumi, eine Grußbotschaft geschickt hat, und auch noch WIN-Vertreterin aus Indien, USA und Japan. War sehr schön.
Ja, ich höre schon, ich habe einiges verpasst. Vielen Dank für diesen schönen Überblick. Wir wollen jetzt eine von den Sessions, ihr hattet angesprochen, dass es mehrere gab. Wir wollen eine Session gerne näher vertiefen, und zwar die zum Thema Navigating Withholding Taxes, § 50a ESTG und § 10 Steueroasenabwehrgesetz in der Praxis. Hierfür darf ich Katja Narkay in unserer Runde begrüßen. Sie ist Partnerin im Bereich International Tax and Transaction Services bei Ernst & Young. Katja, du hast die Session moderiert. Ihr hattet im Vorfeld die meisten Anmeldezahlen. Das zeigt, wie relevant dieses Thema ist. Deswegen wollen wir das hier auch gerne aufgreifen. Gib uns doch zunächst erstmal eine Zusammenfassung. Mit wem hast du dort diskutiert? Was habt ihr schon besprochen? Katja sagte eben auch schon, alles schafft man nicht. Alles habt ihr bestimmt nicht geschafft. Alles werden wir heute im Podcast nicht schaffen. Aber so ein paar Aspekte können wir ja nochmal rauspicken. Ja, und was waren so die wesentlichsten Erkenntnisse auf eurem Panel?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Wie du schon gesagt hast, unser Panel hatte die meisten Anmeldungen, und es freut mich ganz besonders, weil wir hatten ein vergleichbares Panel auch schon vor 2 Jahren, und da war es ähnlich gut besucht. Also das heißt, das Interesse an den Quellensteuern ist ungebrochen. Und ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass unser Workshop auch besetzt war mit einer Vertreterin vom Bundeszentralamt für Steuern, mit der Frau Weiler und der Frau Thiel aus dem BMF und einer Unternehmensvertreterin. Also ganz klassisch WIN eben. Wir haben über alle Funktionen diskutiert, und ich glaube, das macht es auch so wertvoll. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen tatsächlich nicht aufs Entlastungsverfahren eingehen, sondern wollen in erster Linie Abzugsfälle, also 50a und Steueroasenabwehrgesetz in der Praxis bringen, weil viele Leute, die so Quellensteuern hören, denken sofort an BZST, DBA, Entlastung 50D3. Aber das wollten wir eben explizit nicht besprechen, sondern wir wollten eben die Abzugsverpflichtungen und wie deutsche Unternehmen damit umgehen, in den Blickwinkel rücken. Wir hatten verschiedene Fälle mitgebracht, die wir dann eben zu viert diskutiert haben. Ich möchte jetzt vielleicht 3 rausgreifen, weil wir allen 3 sozusagen eine der Vertreterinnen, finde ich wirklich, also es haben immer alle Mehrwert geliefert, aber es waren immer besondere Punkte dabei, wo man sagt, ja, okay, vielleicht habe ich den Aspekt so noch nicht beleuchtet. Zum einen haben wir über Kostenweiterbelastungen gesprochen. Das sind ja Fälle, die in der Praxis ganz oft auftreten, die wir auch oft mit Mandanten haben. Und da hatten wir aber jetzt mal nicht so oder nicht nur diese klassischen Fälle diskutiert, sondern wir hatten zum Beispiel auch einen Fall dabei, wo ich jetzt Mitarbeiter hatte, eigene Mitarbeiter, deutsche Mitarbeiter, die in einen Staat, der auf der EU-Blacklist steht, gereist sind und dort Reisekosten produziert haben und Reisekostenerstattungen bekommen. Und da hatten wir erstmal so ins Publikum gefragt, wer denn solche Fälle hat und bei wem diese Fälle in der Anmeldung nach Steueroasenabwehrgesetz ihren Eingang gefunden haben. Und da war tatsächlich Schweigen. Jetzt kann man das so interpretieren, dass die Fälle vielleicht exotisch sind, dass keiner mehr nach Russland fahren will. Aber es sind ja auch andere Länder auf der Liste. Das heißt, tatsächlich kommt das schon in der Praxis vor. Und da hatten wir eben mit Frau Weiler und Frau Thiel auch analysiert, warum denn das tatsächlich Fälle sind, die in der Anmeldung aufzunehmen sind. Und das war, glaube ich, für viele Teilnehmer auch wirklich interessant, also Mehrwert für die Praxis. Die Sabine Reinschmidt, die vom Böhringer Ingelheim-Gruppe mit dabei war und die Unternehmenssicht vertreten hat, die hat hier auch nochmal wirklich herausgestellt, wie wichtig es ist, dass man als Steuerabteilung gut vernetzt ist in die ganzen anderen Unternehmensbereiche und dass man hier eine Schnittstellenfunktion hat, weil sonst geht man in der Quellensteuer rettungslos unter und bekommt die Sachverhalte einfach nicht mit. Und das fand ich, also das war auch immer wieder ihr Petitum, dass sie gesagt hat, ja, also man muss nah an den Transaktionen dran sein, sonst kriegt man das, glaube ich, nicht gemanagt. Und ich glaube auch, dass diese Aussagen für die Vertreterinnen dann vom BZST und vom BMF interessant sind, weil die natürlich diese Unternehmenssichtweise vielleicht gar nicht so aus dem Inneren des Unternehmens kennen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Wir hatten einen Fall dabei zu Sponsoring, sind ja auch Sachverhalte, die immer wieder in der Praxis vorkommen. Da ist ja immer das große Thema, wie teile ich denn meine Leistungen auf? Was ist quellensteuerpflichtig, was ist nicht quellensteuerpflichtig, was ist eine Darbietung, was ist eine Rechteüberlassung. Und da fand ich es ganz hilfreich, dass die Frau Weiler in der Diskussion auch nochmal darauf hingewiesen hat, es gibt ja dieses eine BfH-Urteil, habe ich mal aufgeschrieben, 1R3 aus 11, zu den Formel-1-Fahrern und Sponsoring-Aufwendungen in dem Zusammenhang. Und da hatte sie gesagt, in dem Urteil wird tatsächlich ein Split der Vergütung thematisiert und auch wirklich mit Zahlen beschrieben. Und da hatte sie gemeint, dass das eigentlich ein Split ist, den das BZST üblicherweise auch akzeptiert. Das heißt, für Unternehmen, die diese Fälle haben, die sie vielleicht in einer Form standardisiert abwickeln wollen und nicht wirklich in jedem Vertrag einzeln reinschreiben wollen, auf welche Leistung jetzt wirklich was entfällt, die könnten sich eben auf die Aufteilung nach diesem Urteil berufen. Und tatsächlich ist das nach meinem Verständnis gar nicht so bekannt, dass das sozusagen was Allgemeingültigeres ist. Das fand ich in der Diskussion ganz hilfreich. Last but not least haben wir noch Fälle diskutiert, wo es um quellensteuerpflichtige Zahlungen, also 50a relevante Zahlungen an Zweigniederlassungen von deutschen, von ausländischen Unternehmen ging. Da der 50a ja nur auf die beschränkte Steuerpflicht abstellt, unterliegen diese grundsätzlich der Abzugssteuer. Und das sind Fälle, die in der Praxis auch nicht immer gesehen werden, sage ich mal. Aber in dem Zusammenhang fand ich es ganz spannend, dass wir mit der Frau Thiel im Vorfeld diskutiert haben, ob man sich da denn gesetzgeberisch vorstellen kann, dass man daran was macht, weil also es ist ja so ein bisschen doppelt, die Betriebsstätten oder Zweigniederlassungen werden ja hier veranlagt. Aber da meinte sie so, naja, also es ist quasi ein Thema, weil ja selbst wenn ich eine Ansässigkeitsbescheinigung bringe, die ja im Zweifel auf einen abgelaufenen Veranlagungszeitraum sich bezieht, während die Quellensteuer ja im laufenden Jahr erhoben wird, von dem her sieht das BMF da auch Schwierigkeiten sozusagen, dass man auf die Veranlagung abstellen kann, weil das kann sich halt im Abzugszeitpunkt schon wieder geändert haben. Also das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, weil das sind ja schon Fälle, die man in der Praxis hat und die man vielleicht auch im ersten Schritt, wo man empfindet, dass es irgendwie vielleicht nicht notwendig ist, hier eine Abzugssteuer zu erheben. Aber wenn man sich das so überlegt, dann sagt man, ja gut, wahrscheinlich stimmt das auch und wahrscheinlich kommt man da auch gesetzgeberisch gar nicht so leicht dran, dass man hier eine Vereinfachung erzielt. Im zweiten Teil der Session haben wir viel über Prozesse gesprochen, in den Unternehmen, aber auch quasi im im Bereich der Nachmeldungen. Da hat die Sabine Reinschmidt auch wieder wirklich viel aus der Unternehmenspraxis berichtet, wie die Quellensteuerfunktion managen, welche Tools sie einsetzen. Das fand ich auch sehr hilfreich, fand ich auch ganz interessant für die anderen Teilnehmer, dass sie mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie managen andere Unternehmen ihre Quellensteuerfunktion. Ja, mein persönliches Highlight ist immer die Zusammensetzung von Panel, Unternehmern, BMF, BZST. Das ist tatsächlich, finde ich, schon also ein Alleinstellungsmerkmal bei WIN, dass hier wirklich alle gemeinsam gemeinsam die Fragen diskutieren und dass man hier wirklich vermittelt, man ist auch gemeinsam an Lösungen interessiert, die in der Praxis auch umsetzbar sind. Das finde ich immer ganz, ganz spannend.
Ja, vielen Dank. Also man sieht inhaltlich sehr facettenreich, viele Einzelfälle. Nehme vielleicht mal den Faden zu den inhaltlichen Diskussionen auf. Wie gesagt, alles konntet ihr bestimmt nicht besprechen. Ein paar Sachen können wir uns jetzt hier mal rausgreifen. Bleiben wir vielleicht mal beim 10-Stab-WG, weil der ist ja die jüngere Norm von beiden. Noch nicht so lange in der Anwendung, seit 2022. Es gibt da ja mittlerweile auch das BMF-Schreiben aus Sommer letzten Jahres vom 14. Juni mit den Grundsätzen zur Anwendung dieses Gesetzes. Und auch da nimmt der 10-Stab-WG ziemlich viel Platz ein. Ein Drittel des Schreibens widmet sich dieser Norm. Also Grund genug, hier auch vielleicht mal ein paar Fragen aufzugreifen. Nach dem 10-Stab-WG werden ja über 49 ESDG hinaus einige Einkünfte dem Steuerabzug von 15% unterworfen. Die große Frage, was fällt da alles drunter, also der sachliche Anwendungsbereich? Die Norm hat ja 5 verschiedene Nummern, also 5 gesonderte Einkünftekategorien. Vielleicht mal eine Frage zu der Nummer 4. Das ist ja der Handel mit Waren oder Dienstleistungen. Also gehen wir mal auf den Warenhandel. Ist ja nur gesetzlich nicht definiert. Im BMF-Schreiben gibt es da ein paar Ausführungen zu. Also nach der Verwaltungsauffassung ist das eben der Ein- und Verkauf von im Wesentlichen unveränderten Waren. Das können auch Daten sein, soweit sie an- und verkauft werden. Und es gibt da interessante Ausführungen, Textziffer 58 dieses BMF-Schreibens zur Produktionstätigkeit. Denn dafür gibt es nämlich eine Ausnahme. Also wenn man das Beispiel aus der Textziffer mal zusammenfasst, kann man vielleicht sagen, der Kauf von Waren vom Produzenten soll nicht 10-Stab-WG unterfallen. Der Kauf der Waren von einem Zwischenhändler schon. Das soll ein Anwendungsfall von 10-Stab-WG sein. Ist das aus deiner Sicht sachgerecht nachvollziehbar? Ist das so in der Praxis umsetzbar? Und hast du ansonsten noch andere Erfahrungen zu diesem Begriff des Warenhandels?
Ja, also ich glaube, das ist in der Praxis tatsächlich schon ein Thema, weil das gerade im Verhältnis zu fremden Dritten vielleicht gar nicht so klar ist, wer jetzt wirklich Produzent, wer ist Händler. Ich glaube auch, dass es für die Unternehmen wirklich wichtig ist, weil es hier vielleicht Unternehmen gab, die wie bestimmte Länder 2022 auf die Blacklist gekommen sind, sich gedacht haben, oh, ich kaufe vom Produzenten, Haken dran, ich habe keine Quellensteuer. Und jetzt sind diese Länder ja mittlerweile, wenn die immer noch auf der Blacklist sind, lang genug auf der Liste, dass mittlerweile das Abzugsverbot greift für die Betriebsausgaben, sodass man das vielleicht gar nicht mehr so am Schirm hat, dass das dieses Jahr eben erstmalig zur Anwendung kommt und dass deshalb diese Abgrenzung noch relevanter wird. Also das ist, glaube ich, in der Praxis wirklich relevant. Wie gesagt, im Verhältnis zu fremden Dritten auch die Sachverhaltsaufklärung sicher schwierig. Möglicherweise kann man da Anleihen aus dem ASDG ziehen, also Handel als aktive Tätigkeit, aber tatsächlich bleibt das auf jeden Fall sicher schwierig abzugrenzen, sage ich mal. Und von den Folgen her halt tatsächlich dieser Unterschied Quellensteuer beziehungsweise wenn keine Quellensteuer, dann eben Abzugsverbot. Das ist halt schon wirklich was, das muss man sich auch ganz zu Beginn überlegen, wenn man seine Leistungsströme aufsetzt, dass man das eben dann richtig beurteilt.
Das zum einen und dann eben auch noch die unterschiedlichen zeitlichen Anwendungspunkte genau. Von 10 und 8 Stab-WG. Aber unabhängig von der Frage, was jetzt genau Warenhandel ist, wir haben ja auch noch im Paragraph 10 Absatz 1 Satz 2 über die einzelnen Einkünftekategorien hinaus noch eine weitere Anforderung, was erfüllt sein muss, um in den Anwendungsbereich eben von 10 Stab-WG reinzukommen, dieser sogenannte Nexus-Ansatz. Und da steht drin im Satz 2, wenn man das mal verkürzt vorliest, steuerpflichtige Steuerpflichtige Einkünfte liegen vor, und zwar nur bei den Nummern 1 bis 4, die Registerfälle sind da ausgenommen, wenn Sie bei unbeschränkt Steuerpflichtigen der Besteuerung unterlägen. Das ist also für die Einnahmenseite so eine hypothetische Prüfung. Und dann muss noch dazu kommen, dass die Vergütung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten eines anderen unbeschränkt Steuerpflichtigen bei dessen Veranlagung berücksichtigt werden können. Also ist jetzt ganz verkürzt vorgelesen, diese Norm, aber da sind ja auch schon viele, viele Fragen drin. Was ist ein anderer unbeschränkt Steuerpflichtiger? Wann muss man das berücksichtigen? Gut, dazu gibt es jetzt Ausführungen im BMF-Schreiben, dass eben nicht nur der Veranlagungszeitraum der Zahlung ist, sondern eben auch generell auf die Berücksichtigungsfähigkeit kommt. Aber überhaupt die Frage, wann ist das als Betriebsausgabe, wann wird das berücksichtigt? Da gibt es Textziffer 62, der sich damit beschäftigt. Und zwar ist da ausgeführt, dass eben kein Paragraph oder kein Anwendungsfall von 10 Stab-WG vorliegt, wenn die Zahlung in voller Höhe einem Betriebsausgabenabzugsverbot unterfallen. Und in Textziffer 63 gibt es eine Ausführung zur Zinsschranke. Steht dann drin, dass die temporären Abzugsbeschränkungen die Anwendung von 10 nicht ausschließen. Das mag ja vielleicht in den Fällen nachvollziehbar sein, wenn jetzt ein Zinsvortrag oder die Zinsen tatsächlich, egal in welchem Veranlagungszeitraum, zum Beispiel dann über einen Zinsvortrag, irgendwann mal als Betriebsausgabe abziehbar sind. Aber nun kann es ja auch Fälle geben, dass dann später mal so ein Teil des Zinsvortrags untergeht. Dann hätte ich ja eine permanente Abzugsbeschränkung. Das steht ausdrücklich drin. Das schließt so eine anteilige Abzugsbeschränkung die Anwendung nicht aus. Dann hätte ich ja eine doppelte Bestrafung. Einmal Quellensteuerabzug nach 10 und eben noch den Untergang des Zinsvortrags. Also das fand ich an der Stelle schon erstaunlich. Wie hast du denn das?
Ja, da muss ich sagen, also das finde ich auch überschießend. Also mein Verständnis wäre eigentlich, also in dem Moment, wo mein Zinsvortrag untergeht, habe ich ja endgültig keine Betriebsausgaben im Inland, sodass dann tatsächlich eigentlich auch keine abzugsteuerpflichtigen Einkünfte im Sinne des 10 vorliegen sollten. Heißt natürlich, ich muss zuerst quasi die Quellensteuer anmelden und dann, wenn klar ist, dass der Zinsabzug, dass der Zinsvortrag untergeht, müsste ich halt die Anmeldung ändern und im Zweifel Dokumentation dazu liefern. Aber vom Grundsatz her würde ich das schon als sachgerecht empfinden, dass wenn der Zinsvertrag endgültig untergeht, dass das dann auch kein Fall des 10 mehr sein sollte.
Ja, überschießend haben wir, glaube ich, auch in anderen Bereichen. Es gibt keine De Minimis-Regelungen und Ähnlichen. Wie gesagt, wir könnten noch unendlich fortführen, aber wir wollten ja gerne noch heute einen anderen Aspekt aufgreifen, den ihr damals bei der WIN-Konferenz explizit ausgelassen habt, nämlich Frage des Entlastungsverfahrens und der Freistellungsbescheinigung. Es gab ja eine gesetzliche Änderung zur Geltungsdauer der Freistellungsbescheinigung und nach der WIN-Konferenz eben auch ein neues Merkblatt, das BZST, zu § 50d Absatz 3 ESTG. Ich wäre leichtsinnig, wenn ich zu § 50d Absatz 3 ESTG nicht Ronald mit ans Mikrofon bitten würde. Eine Stimme, die schon aus vielen anderen Podcasts bekannt ist. Also mein Kollege Ronald ist jetzt auch noch zu dem letzten Teil dabei. Merkblatt, wie gesagt, zu § 50d Absatz 3. Und ich glaube, wir können trotzdem Katja, Ladies First, den Vortritt lassen, dass sie vielleicht einmal kurz sagt, was sind denn so deine Highlights aus dem Merkblatt? Hast du vielleicht schon praktische Erfahrungen mit den neuen Freistellungsbescheinigungen? Und Ronald kann dann gerne noch ergänzen.
Ja, sehr gerne. Ja, also tatsächlich das Merkblatt, das ist für uns in der Praxis schon eine große Erleichterung. Also im Jahr 2021 ist ja der 50d Absatz 3 verschärft worden. Dann stand explizit in der Gesetzesbegründung drinnen, dass man sich sozusagen auf den betragsgleichen Entlastungsanspruch eines dahinterstehenden Gesellschaftes bei der Beurteilung der persönlichen Entlastungsberechtigung nicht berufen kann. Das hat uns in der Praxis wirklich Probleme gemacht. Also in so klassischen Strukturen, man hat eine US-börsennotierte Gesellschaft, hält eine EU-Gesellschaft mit wenig Substanz, die dann wieder in Deutschland investiert. Das waren tatsächlich Fälle, die quasi seit Mitte 21 problematisch waren. Jetzt in dem neuen Merkblatt stellt man eigentlich die Situation von vor 21 wieder her, vor Mitte 21, vor Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz und sagt, man kann auf einen betragsgleichen Entlastungsanspruch durchschauen. Das, glaube ich, wird in der Praxis sicher dazu beitragen, dass die Verfahren sich, die Bearbeitungsdauer sich bei den Verfahren verkürzen wird, weil man hier nicht mehr zwingend in den Gegenbeweis gehen muss, weil man die Fälle einfach, glaube ich, also das BZST auch die Fälle letztendlich schneller vom Tisch bekommen wird. Auch die Regelungen zur Börsenklausel, das sind ja auch Aussagen drinnen, sind sicher hilfreich. Bei der Börsenklausel heißt es ja, ich habe mir das aufgeschrieben, also wenn mittelbar eine gelistete Gesellschaft 100% an der Antragstellerin hält und sie einen identischen oder höheren Entlastungsanspruch hat, dann kann man sich da auch in den Fällen auch auf die Börsenklausel berufen. Das ist schon ein bisschen, ich sag mal, weniger steuerpflichtigen freundlich formuliert, weil man ja hier diese 100% Voraussetzung hat. Und weil man nur einen identischen oder höheren Entlastungsanspruch begünstigen möchte. Aber nichtsdestotrotz ist auch das auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung in der Praxis, sodass ich da erwarten würde, dass sich das schon in kürzeren Bearbeitungsdauern widerspiegeln wird. Das ist auch eine Beobachtung, die wir machen seit, ich sage, ein paar Monaten, dass Freistellungsbescheinigungen insbesondere im Bereich der Kapitalerträge deutlich schneller gehen als noch vor ein paar Jahren oder als noch letztes Jahr, sage ich mal, sodass ich glaube, dass das schon in die richtige Richtung geht. Man wird jetzt sehen, ob das für 50a auch kommt, weil das ist ja das Merkblatt zu 50d Absatz 3 in Bezug auf Kapitalertragsteuer, also Kapitalerträge. Aber letztendlich wird man wahrscheinlich den 50d Absatz 3 im Bereich 50a auch nicht anders auslegen können. Von dem her, glaube ich, ist das wirklich ein Schritt in die richtige Richtung.
Das Gefühl hatte ich zumindest, als Rona das bei uns vorgestellt hat im Team auch, dass das, dass ihr das durchweg positiv gesehen habt, dass es dieses Merkblatt gibt, dass auf 2,5 Seiten nochmal ganz viel drin stehen kann. Rona, hast du noch ein paar Punkte, die du aus deinen praktischen Erfahrungen hierzu ergänzen möchtest?
Also ich würde Katja erstmal vollumfänglich zustimmen. Was mich wieder so ein bisschen hat zweifeln lassen, war die Lektüre des neuen Fragebogens, die ja jetzt parallel veröffentlicht wurde. Da steht nämlich, ich zitiere das jetzt auch mal, dass man sich das vorstellen kann. Frage 2, sofern die Antragstellerin selbst die Voraussetzung der Börsenklausel erfüllt, ist nur die Beantwortung der soeben gestellten Fragen 1 und 2a erforderlich. Das heißt also, wenn der Gesellschafter, der Antragsteller börsennotiert ist, dann ist es wirklich ganz einfach. Und dann geht es aber weiter, erfüllt die Antragstellerin diese Voraussetzung nicht, also heißt, ist sie nicht börsennotiert, sind die folgenden weiteren Fragen 2b, das ist also die Frage der Börsennotierung des mittelbaren Gesellschafters der Antragstellerin, bis 6 und gegebenenfalls 7 erforderlich. Das heißt, eigentlich hätte ich gedacht, in den Fällen, also wenn es wirklich einfacher werden soll, wie Katja das beschrieben hat, müsste es ja eigentlich reichen, wenn ich jetzt den Fall habe, wie Katja beschrieben hat, US-Listed Co., deutsche oder EU-Holding, deutsche GmbH, dass man irgendwie durch Handelsregisterauszüge, Gesellschafterlisten oder sonstige Dokumente eine lückenlose Kette nachweist. Und was die EU-Co. macht, ist eigentlich vollkommen irrelevant. So. Aber wenn man das jetzt so bei bare Münze nimmt, was da steht, sagt der Fragebogen, nee, bitteschön, auf Ebene der EU-Co. alle Fragen beantworten wie bisher. Und das kann, also ich hoffe, dass das nicht so gemeint ist, aber ich hoffe da auch auf eine zeitnahe Erklärung, weil dann würde das nämlich konterkariert werden, was du gerade gesagt hast, dass man es wirklich einfacher und schneller, weil wozu braucht man denn diese Informationen überhaupt über die Wirtschaftstätigkeit der EU-Holding, den wesentlichen Zusammenhang, den Gegenbeweis, den Principal Purpose Test im Zweifel noch, wenn es darauf eigentlich gar nicht ankommt. Von daher, ich hoffe, dass das nicht so gemeint ist, aber das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die hoffentlich kein Wasser in den Wein gießt. Eine zweite Sache, die mir noch aufgefallen war, wenn wir nicht sozusagen die komfortable Situation haben, dass wir einfach durchgucken können beim Gegenbeweis. Da steht auch in dem Fragebogen etwas drin, da steht nämlich drin, dann, wenn die Antragstellerin über eine aktive Gesellschaft verfügt, dann ist sozusagen diese Konzernbetrachtung zulässig. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit verfügt gemeint ist, aber ich meine, es muss auch reichen, wenn im selben Land irgendwie eine Schwestergesellschaft, die aktiv tätig ist. Also, dass das die Tochter der Antragstellerin sein muss, sehe ich ehrlicherweise nicht. Aber dieses Wort verfügen macht einen so ein bisschen unruhig. Das sind so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Und dann beim Bereich Arbeitsverträge, Katja, du kennst das wahrscheinlich auch, dass man immer den Mandanten sagt, wir brauchen übrigens 5 Arbeitsverträge. So, und dann sagen die, wieso? Guck doch mal in die Bilanz oder in die G&V, da stehen noch Personalaufwendungen, Sozialversicherungsaufwendungen und so weiter drin. Da muss man den BZST immerhin zugute halten, dass sie da jetzt wohl, so verstehe ich diesen Teil, sagen, wenn sich das hinreichend aus der Bilanz ergibt, dann brauchen wir die Arbeitsverträge nicht mehr, allerdings irgendwie nur, wenn es mehr als 10, wenn es mehr als 5 Arbeitnehmer gibt, also wenn es zum Beispiel 10 gibt, brauchen wir das nicht. Und die Frage ist nur, was ist denn, wenn es weniger als 5 sind? Reicht es denn auch oder geht das, also müssen es immer mindestens 5 sein? Also ich muss zugeben, als ich diesen Teil des Fragebogens gelesen habe jetzt, der kam ja, glaube ich, erst letzte Woche irgendwie dann raus, ein bisschen später als das Merkblatt, war ich mir da auch nicht so sicher. Also ich glaube, da gibt es noch ein paar Punkte, die es zu klären gilt. Aber wenn das sich alles zum Guten wendet, dann würde ich Katja vollkommen zustimmen, dass das die Rolle rückwärts im Verwaltungswege zur alten Rechtslage sicherlich für die Praxis eine gute Sache ist.
Dann hoffen wir mal, dass sich das alles zum Guten wendet. Und vielleicht hoffen wir auch, dass es nicht nur im Verwaltungswege Erleichterungen gibt, sondern vielleicht auch irgendwann mal gesetzliche Änderungen dann in diesem Bereich noch wieder kommen, sodass wir auch ein bisschen mehr Rechtssicherheit haben. Denn so ein Merkblatt, wie es jetzt um die Ecke gekommen ist, das kann sich ja auch schnell mal ändern oder angepasst werden. Und dann haben wir die gleichen Fragen wieder vielleicht in andere Richtungen. Ja, leider ist jetzt unsere Zeit schon vorbei, aber ich merke aus den Diskussionen, dass wir das Thema Entlastungsverfahren, Freistellungsbescheinigung wahrscheinlich auch in vielen weiteren Podcasts noch haben werden. Also bleibt es spannend, was da in Zukunft noch kommt. Ich würde jetzt von den inhaltlichen Sachen noch einmal wieder zurückgeben wollen an Susanne und Katja Weigert, dass ihr vielleicht noch mal einen Ausblick gebt, was ist dann mit einer WIN-Konferenz in 2026? Können wir uns darauf freuen und kann ich mir den Termin schon mal notieren, damit ich es nicht wieder verpasse?
Ja, vielen Dank. Ja, als allererstes, glaube ich, wollten wir noch gerne auf die Tagungsberichte hinweisen, die wir wieder für unsere Konferenz gemacht haben, wo die einzelnen Sessions auch noch mal sozusagen ausgewertet und von denen berichtet wird. Und da wird natürlich auch zu diese Session, die die Katja jetzt vorgestellt hat, auch nochmal ein Tagungsbericht da, also mit abgefasst. Das wird in der ISTR erscheinen, vermutlich im Frühsommer. Und hinsichtlich des Ausblicks, Katja, was machen wir für 2026?
Natürlich eine WIN-Tex-Konferenz, würde ich sagen. Im März. Es wird wieder im März sein, das genaue Datum steht noch nicht fest, aber wir freuen uns schon. Wir freuen uns auf viele kreative Ideen, die wir da diskutieren werden.
Dann freue ich mich auch auf die Konferenz. Ich freue mich auch vor allen Dingen, dass ihr heute alle hier beim Podcast dabei seid. Herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und wir hören uns dann bei einer der nächsten Ausgaben wieder. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.